Soll ich ein bisschen weiter von der Box weggehen? Ja, ich glaube ja, das ist die Rückkopplung verursacht, vermutlich. Also, wir haben eben gesungen, vor Sehnsucht laufe ich zu dir. Ja, und das klingt für mich so ein bisschen wie, wann mussten wir zu Gott hinlaufen? Das war damals, da lebten wir alle noch gar nicht, als es noch einen Ort der Begegnung Gottes gab im Tempel. Das war der Ort, wo man Gott begegnete und wo man hinging. Nach Pfingsten sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Näher kann uns Gott gar nicht kommen, als dass er in uns lebt durch seinen Geist. Und das fand ich gerade so faszinierend zu wissen, so, ja, wir haben diese Sehnsucht, wir möchten manchmal wirklich in Gottes Arme laufen, aber wir brauchen gar nicht weit gehen, denn er lebt in uns, müssen ihm nur Raum geben. Ich mute euch jetzt diesen langen Text zu, von dem Guido vorhin etwa 10% vorgelesen hat, von dem, was ich jetzt vorlese, weil in diesem Text so viel drin steckt über dieses Ereignis und ihr kennt den Text alle. Vergesst doch mal bitte, dass ihr ihn schon 100-mal gelesen habt und versucht ihn mal zu hören, wie ihr hört ihn heute das erste Mal. Denn da kommen da vielleicht so Sachen raus, die mich auch beim Vorbereiten begeistert haben, unter anderem, dass ich festgestellt habe, meine Güte, der Lukas ist ja wirklich ein genialer Chronist. Der schreibt das alles haarklein und detailliert auf, so dass wir wissen können, was wir wissen müssen. Apostelgeschichte 2, ab Vers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es schien ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind das nicht alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache, Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zum anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage, in Klammern 9 Uhr morgens. Sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt wurde. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Tochter sollen Weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben, und auf meine Knechte und meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen Weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unter der Erde, unten auf Erden Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen, durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm: Ich habe den Herrn allzeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hat mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesagt und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Der nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier hört und seht. Denn David ist nicht in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße machte. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt hat, zum Herrn und Messias gemacht hat. Als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Das ist der Traum eines jeden Predigers, dass durch seine Predigt mal 3000 Menschen sich bekehren. Aber das ist kein Traum, den man träumen muss, weil er nie in Erfüllung gehen kann. Was wir hier gehört haben, das ist sozusagen die Initialzündung dessen, was heute lebt und besteht, nämlich Kirche, Gemeinde, Leib Christi. Und das ist nicht exklusiv für die Apostel, für die ersten Jünger, für die erste Kirche, sondern wie wir eben gelesen haben, diese Verheißung gilt euch und euren Kindern und allen, die ferne sind, die der Herr zurufen wird. Das sind wir. Dann stellt euch mal die Situation vor, wie es die Leute, die nicht wussten, was passiert da. Ich glaube, die Jünger wussten das selber auch nicht, was da gerade mit ihnen so passiert. Als sie erfüllt wurden vom Heiligen Geist, und sie das Gefühl hatten, da sind Feuerzungen, vielleicht konnten sie die sogar sehen, ich gehe davon aus, sonst hätte Lukas davon nicht geschrieben, denn er wird sie interviewt haben. Wie es sie geschüttelt haben muss, dass sie anfingen zu predigen in fremden Sprachen und wie viel mehr das mit diesen Zuhörern gemacht haben muss. Und wer glaubt, dass solche Dinge nur für damals waren, dem kann ich nur eine einzige kleine Geschichte erzählen von meinem Trauzeugen, als er auf der Bibelschule war. Da hatten sie einen Einsatz in Brasilien und er sollte predigen und er hatte einen Übersetzer auf Portugiesisch. Und irgendwann haben die Leute aus dem Publikum dem Übersetzer zugerufen, nun hör doch auf zu reden, der spricht doch perfekt Portugiesisch. Er kann kein Wort Portugiesisch, nebenbei gesagt. Aber der Heilige Geist hat es so übersetzt, dass es bei den Leuten als Portugiesisch angekommen ist. Weil er wollte, dass die Botschaft direkt und ungefiltert ankommt. Das sind keine Dinge, die auf die damalige Zeit beschränkt sind. Und trotzdem muss ich sagen, für uns als Christen des 21. Jahrhunderts, wir wissen eigentlich, wer der Heilige Geist ist. Und trotzdem, wenn diese Predigt einen Titel hätte, dann würde sie vielleicht heißen, der Heilige Geist die unbekannte Person mit drei Fragezeichen dahinter. Weil ich glaube, dass wir zwar alle wissen aus dem Wort Gottes, wer der Heilige Geist ist, dass wir aber in der Tiefe noch nicht so stark erfahren haben, was er eigentlich tun kann, sondern ich glaube, wir kratzen an der Oberfläche. Und ich sage das deswegen, weil wir die Ergebnisse gar nicht sehen, die in den ersten Jahrhunderten der Kirche, besonders in den ersten zwei Jahrhunderten der Kirche, üblich waren. Prophetisches Reden, Zeichen und Wunder, Heilungen, die haben da kein großes Ding draus gemacht. Ja, wir feiern irgendwelche Prediger anderer Nationen, ich will jetzt keine Nation nennen, ganz bewusst nicht, wenn dort mal jemand aus dem Rollstuhl aufsteht. Und es ist ein Wunder, wenn das passiert. Nur, dass diese Dinge in der Kirche der ersten zwei Jahrhunderte Normalität waren. Und sich in der Zeit bis heute immer nur wieder in besonderen Zeiten, die man Erweckungszeiten nennen könnte, gezeigt haben. Und Erweckungszeiten heißt ja so viel wie Gott rüttelt jemand wach und sagt, hey, du pennst. Mein lieber Christ, du pennst. Meine liebe Christin, du pennst. Du lebst an der geistlichen Realität vorbei, die ich Pfingsten geschenkt habe. So könnte Gott das zu uns sagen. Und ich möchte auf keinen Fall, dass irgendjemand jetzt denkt, er müsse sich mehr anstrengen, um diese Dinge zu erreichen. Im Gegenteil, wir haben uns alle in der Kirche viel zu oft angestrengt und gearbeitet. Wir müssen mehr beten, um die Erweckung vom Himmel herabzuziehen. Ja, meine Güte, was soll denn das bringen? Das ist frommer Leistungsdruck. Ich glaube, die Jünger waren vorher nicht dabei und haben frommen Leistungsdruck gemacht, sondern Gott hat ihnen gesagt, so, ihr wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und es war ihnen klar, dass sie das brauchen. Das waren nämlich Angsthasen vorher. Steht kurz vorher, ich glaube, in den letzten Kapiteln von Lukas oder bei einem der Evangelisten, fragt mich jetzt bitte nicht so genau, auf jeden Fall, dass sie die Tür schlossen aus Angst vor den Juden, vor den anderen, die mit Jesus nicht zusammen waren, so dass Jesus durch die geschlossene Tür hindurchgehen musste. Ich glaube, sonst hätte er das nicht tun müssen, sonst hätte er die Tür geöffnet. So hat er aber gezeigt, was er kann und ist durch die Tür als Auferstandener hindurchgegangen. Sie hatten die Tür zu, weil sie Schiss hatten. Und dann kommt der Heilige Geist und was passiert? Der Angsthase, der Jesus verleugnet hat, ehe der Hahn zweimal kräht, oder der Hahn kräht, wirst du mich zweimal verleugnet haben. Ja, oder dreimal sogar. Dreimal. Der ableugnet, auch jemals, auch überhaupt nur mit diesem Jesus zu tun zu haben. Der Heilige Geist kommt und wir sehen jemand, wo wir denken, wer ist das? Wenn nicht der Name drunter stehen würde und wir nur eine Erinnerung hätten, dass Petrus Jesus verleugnet hat, dann würden wir diesen Petrus nicht wiedererkennen, der sich hinstellt vor einer großen Menge, die zu einem Teil völlig schockiert war, weil das hatten sie noch nie erlebt, dass irgendwelche Galiläer, und die Galiläer galten allgemein in Israel als völlig ungebildete Leute im Vergleich zum Rest, sich dahinstellen und in diesen ganzen Fremdsprachen reden und die großen Taten Gottes verkündigen. Das hat die Leute, wie würde man Neudeutsch heute sagen, meine Tochter würde sagen, geflasht. Es hat sie schockiert. Und die andere Hälfte konnten sich nur dazu, oder die anderen konnten sich nur dazu durchringen, keine Ahnung, woher das kommt, die müssen besoffen sein. Ja, sowas passiert sonst nicht. Da haben sie nicht weiter gedacht, als von 11:55 bis 12 haben gesagt, die müssen besoffen sein. Anstatt sich mal vor Augen zu führen, was da passiert. Und vor dieser Menge, die man gar nicht einschätzen kann als Prediger, also ich würde echt sagen, so meine Güte, Leute, die einerseits schockiert sind, andere, die da rumspotten, will ich da wirklich auf die Bühne? Das wäre so meine Frage im Herzen. Petrus stellt sich hin und sagt, Leute, die können gar nicht besoffen sein. Mit einer Selbstverständlichkeit, ach, das ist doch erst 9 Uhr. Jeder damals wusste, vor 9 trinkt sowieso keiner was. Das ist heute vielleicht anders, aber damals war das so. Damals war das so. Und damit war alles klar. Und dann hat er ihnen erklärt, en Detail, ich bin erst beim Vorbereiten dieser Predigt drauf gekommen, wie genial diese Predigt von Petrus ist, dass er wirklich jedes Detail aufgreift, das jeder Jude kennt. Jeder kennt die Verheißung Joels. Jeder, der damals gläubig war an Jahwe, wusste, dass es eine Zeit geben wird, wo der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen wird. War damals nicht üblich, gab's vorher nicht. Vorher war der Heilige Geist auf so ausgewählten Personen, auf den Propheten, auf David, sogar auf Saul war er. Aber es waren immer nur einzelne Leute, auf Gideon und teilweise nur befristet. Und dann kommt diese Verheißung, er will es ausgießen auf alles Fleisch und nicht nur für ein paar Wochen, Monate, sondern ewig. Solange wir leben. Och, das ist ja nett. Hast du gemerkt, dass ich einen trockenen Mund habe? Ich danke euch. Und dann greift Petrus das auf und die Juden, die dort umherstehen, viele von denen verstehen, was dort passiert ist. Und wenn man sich klar macht, dass zum damaligen Zeitpunkt Jerusalem etwa, das war schon eine große Stadt für damalige Verhältnisse, ungefähr so viel Einwohner hatte wie Uelzen heutzutage, 50.000 etwa. Das waren schon viel. Die Stadt war wahrscheinlich sowieso wegen Pfingstfest, ne, das Fest der Erstlingsfrüchte, die war vollgestopft mit anderen Leuten. Deswegen waren ja so viele die gesagt haben, wie hören wir die aus unserer Sprache, Mesopotamien, Phrygien, wir kommen von überall her aus der bekannten Welt. Und dann haben sich da 3000 Leute am Ende dieser Predigt bekehrt, weil sie begriffen haben, weil der Heilige Geist ihnen das begreiflich gemacht hat, dass dieser Jesus wirklich der Messias ist. Das waren nicht ganz 10% der Einwohnerschaft von Jerusalem, aber doch ein bedeutender Teil. Also wenn wir mal so 6-7% Christen in einer Stadt haben, dann würde man in Deutschland sagen, das ist eine fromme Ecke. Das ist der Bible Belt Deutschlands. Ich glaube, selbst in Süddeutschland, wo man an jeder Ecke, ich weiß nicht, wo ist diese, so wo der Württemberger Pietismus aufgekommen ist, das ist so eine ganz fromme Gegend. Selbst dort findet man, glaube ich, in der Regel keine 10% Christen irgendwo in einer Stadt. Vielleicht in irgendeinem Dorf, weil da eben ganz viele sich angesiedelt haben, das mag sein, aber in einer größeren Stadt, das wäre was. Und hier auf einem Schlag, an einem Tag, 3000 Leute kommen zum Glauben. Und ich möchte dazu nur sagen, wir sollten das nicht so behandeln, als das ist ja alles so groß und so unglaublich. Sondern uns klar machen, ja, es ist unglaublich und es ist groß, aber nur, wenn wir mit unserem menschlichen Verstand an die Dinge rangehen und sagen, wie sollen wir das denn jemals schaffen? Wenn Gott den Jüngern gesagt hätte, dann geh mal raus und predige, Petrus, aber der Heilige Geist wäre nicht gekommen, und dann sorgen wir dafür, dass 3000 Leute sich bekehren. Petrus hätte da gestanden und sagen, und wie soll ich das jetzt machen? Wie soll das gehen? Das wäre unmöglich gewesen. Und so ist es für uns genauso unmöglich, aus unserer Kraft dafür zu sorgen, dass sich auch nur ein einziger Mensch bekehrt. Es ist auch nicht unser Job, sondern es ist der Job desjenigen, der am Pfingsten gekommen ist. Denn seine Aufgabe ist es, Menschen von Sünde zu überführen und sie in die Buße zu bringen. Und er hat einen Antritt gehabt bei seinem Job, der mehr als überzeugend ist. Er nimmt diesen ängstlichen Petrus, wandelt ihn mal eben vollkommen um und krempelt ihn um, so wie Gott ihn haben will. Zumindest weit es geht. Er hat ja hinterher auch noch Fehler gemacht, aber er ist ja nur Mensch, so wie wir auch. Aber wandelt ihn um, dass er sich dahin stellt, mutig. Und wahrscheinlich hat er sich selber zugehört bei dem, was er predigte. Und dann bekehrt der Heilige Geist durch die Predigt des Petrus 3000 Menschen. Das ist ein Antritt zu einem Job. Ich sagen würde, du bist eingestellt. Ist er ja sowieso, denn er ist ja der Geist Gottes. Und deswegen müssen wir uns gar keinen Kopf machen, wie wir das schaffen sollen. Wir haben den Geist Gottes. Und alles, was er braucht, und da habe ich mich vorhin im Auto noch mit ihm drüber unterhalten, ist, gib mir Platz in deinem Herzen. Gib mir mehr Raum. Rück deine eigenen Bedenken, deine eigenen Gedanken, dein, wie soll ich das machen, dein, wie soll denn das gehen, zur Seite und lass mich den Job machen. Gib mir einfach Raum. Mir ist da zwischendrin so klar geworden, wenn wir aus eigener Kraft unser Christsein leben, ihr wisst, wo das endet, es könnte im Burnout enden. In frommer Anstrengung, die ich schon gesagt habe. Und am Ende hat man überhaupt gar keinen Bock mehr, in die Bibel zu gucken, sich hinzusetzen für eine stille Zeit, weil das ist ja einfach nur, ich sitze hier eh nur, passiert nichts. Ja, es ist still, so still, dass ich dabei einpenne. Ja, selbst der Kaffee hilft da nicht mehr. Ist das ätzend. Und ich kenne solche Situationen. Mann, hing mir das zum Hals raus, mich hinzusetzen, morgens zur stillen Zeit irgendwann, weil ich damals, als ich frisch Christ war, gehört habe, du musst stille Zeit machen, am besten früh morgens, so früh wie geht, nach dem Motto, je früher, desto besser. Hab mich also dahin gequält, hab mich eine halbe Stunde hingesetzt und hab hinterher gedacht so, ich habe weder vom Bibeltext noch irgendwas behalten, noch habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe Gott gespürt und mir wird's besser gehen, wenn ich eine halbe Stunde mehr Schlaf gehabt hätte. Dann würde ich lockerer in den Tag starten. Und das ist frommer Krampf. Das brauchen wir nicht. Aber was wir brauchen, ist ein Grundvertrauen, damit zu rechnen, wenn wir uns hinsetzen und sagen, Heiliger Geist, komm und rede du zu mir, mach Jesus groß, dass er es dann auch tun will. Manchmal sagen wir das so, Heiliger Geist, komm und rede du. Aber wir rechnen gar nicht damit. Das sagen wir so als fromme Floskel. Weil wir das ja tun sollen, damit der Heilige Geist reden kann, damit die Bibel zu uns spricht und so weiter. Aber ich glaube, es geht weniger, dass man diese Worte sagt, weil das ist so, wie wenn du irgendeinen Zauberspruch sagst, ja? Funktioniert nicht. Aber wir sollen damit rechnen, wir dürfen damit rechnen, dass Gott zu uns reden will. Ich meine, er hat viel mehr Bock, mit uns zu reden, als wir es überhaupt ahnen. In dem Lied haben wir gesungen, er sehnt sich nach uns. Ein Lied. Und ich glaube, wir können noch nicht mal so viel erahnen, wie sehr er sich nach uns sehnt. Und wie sehr der Heilige Geist sich danach sehnt, in uns die Dinge zu tun, die Pfingsten das erste Mal passiert sind. Wisst ihr, was kurz nach dem Pfingstfest passiert ist, als Petrus mit Jakobus war das, glaube ich, in den Tempel ging, und da sitzt dieser Gelähmte, der sitzt da schon keine Ahnung wie lang, also gefühlt ewig, und bettelt um Geld. Und dieser Petrus, der vorher ein großes Maul hatte, aber vielleicht nicht so viel dahinter, sagt so, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir in Jesu Namen, sei geheilt. Zack, der steht. Der ist geheilt. Und mit sowas sollten wir mehr rechnen. Und dass es nicht nur für damals ist, kann ich euch ein Beispiel erzählen. Ich war jetzt über Himmelfahrt auf einem Free at Heart Camp. Das ist ein Camp, wo da waren 220 Männer. Die einzigen Frauen war das Küchenpersonal in der Jugendherberge. 220 Männer. Und unter ihnen ein Mensch, wo ich dachte, wow, der ist spannend. Ein Schweizer, der saß 25 Jahre im Knast. Und Gott hat durch ihn, so hatte Jesus überhaupt nichts im Hut. Der hat Drogen genommen, also die ganze Palette rauf und runter, der hat alles ausprobiert. Und irgendwann hat Gott ihn durch eine Bibel, keine Ahnung, wie er an die gekommen ist, die Geschichte habe ich jetzt nicht näher von ihm erfragt, gesprochen. Und er hat sich da rein vertieft, hat das Ding gelesen und irgendwann ist er auf die Stellen gekommen, wo es darum geht, dass wir den Kranken die Hände auflegen und sie heilen sollen. Und Gott hat ihm einen bestimmten Gefangenen vor Augen geführt. So ein Schrank. So ein richtiger Schrank. Also auch äußerlich und auch innerlich jemand, der einem vielleicht eher... Und er geht zu ihm und sagt so, du, der Herr hat mir gesagt, ich soll für dich beten. Hast du irgendwelche Schmerzen? Ja, sagt er, hier im Rücken, ich kann mich nicht mehr beugen, das ist ganz, ganz schlimm. Ja, der Herr hat mir gesagt, ich soll für dich beten, Finger an weiter zu erkennen. Der andere sagt, ja, dann mach doch. Ja, und er legt ihm die Hände auf, fragt, was mit deinem Rücken? Das ist weg. Ist geheilt. Und der steckte voller Geschichten in die Richtung. Er hat auch erlebt, dass Leute nicht geheilt wurden, natürlich. Aber er sagt schon auch, er rechnet damit, dass Gott heilt und er erlebt es immer und immer wieder und er erlebt es mehr als das andere. Und das ist für mich kein Mensch, der aus den anderen jetzt besonders herausragt durch irgendetwas, sondern ist ein Mensch wie du und ich. Und er erlebt diese Vollmacht im Heilungsbereich, weil er Gott für bare Münze nimmt. Weil er das Wort Gottes für bare Münze nimmt und sagt, wenn da steht, oder wie sagte, wenn in diesem Büchlein steht, dass wir für Kranke beten sollen und dass es mit ihnen besser wird, dann gehe ich dahin und dann bete ich für sie und rechne damit. O-Ton von ihm. Und dann erlebe ich das auch. Und das ist das, wo wir uns eine Scheibe abschneiden können, sagen, der hat Vertrauen zu Gott. Wo sind wir? Wo sind wir? Der Heilige Geist lebt in uns. Und Leute, das ist nicht nur die Person, die durch die Pfingstpredigt 3000 Menschen bekehrt hat. Das ist die Kraft Gottes, durch die Jesus von den Toten auferstanden ist. Zieht euch das rein. Ich muss es mir selber klar machen, was das heißt. Der lebt in mir. Diese Kraft lebt in uns. Und es fällt uns manchmal so schwer, dass das Wissen darüber von hier ins Herz rutscht. Und es bedarf nur diesen Schritt. Herr, ich glaube dir von ganzem Herzen, dass das so ist. Und ich gebe dir Raum, Heiliger Geist, dass du wirken kannst durch mich. Und dann werden wir zunehmend diese Dinge erleben. Wisst ihr, wir wissen ja manchmal noch gar nicht, wie wir als Christ den Auftrag Jesu erfüllen sollen. Dann stehen wir davor und fragen, ja, wie sollen das denn, wie sollen wir es machen? Der Heilige Geist ist manchmal wie so ein Navi. Aber bitte nicht so ein Navi, das einen tatsächlich dann mal in die Sackgasse führt oder wo man dann in den Fluss reinfährt, was man manchmal liest, sondern ein Navi, das 100% perfekt funktioniert. Wenn wir auf dieses Navi hören, wenn wir die Stimme des Heiligen Geistes hören, dann er sagt, du, mach dies und jenes, geh dorthin, dann führt er uns dahin, wo wir gehen sollen und er wird präsent sein. In der Situation, in die wir gestellt werden, dann schickt er uns vielleicht einen Menschen über den Weg, der, so wie dieser Schrank im Knast, für den wir für Heilung beten sollen. Das kann durchaus sein. Wir werden es erkennen, wenn derjenige so zum Beispiel, klar, ich habe solche Rückenschmerzen oder ich habe solche Migräne oder was auch immer. Ja, dann weißt du, was zu tun ist. Dann frag ihn. Aber frag ihn nicht aus deinem ängstlichen Wesen heraus, sondern sag, okay, Heiliger Geist, dein Job, red du jetzt mal durch mich, mach das mal. Das ist nicht meins, das kann ich nicht, aber du kannst. Stell mich dir zur Verfügung, den Rest musst du bitte machen. Ja? Wenn wir auf den Heiligen Geist hören, wo er uns hin navigiert, können wir uns darauf verlassen, dass wir immer richtig fahren. Ich möchte euch einladen dazu, mutig zu sein, sich darauf einzulassen, sagen, okay, Heiliger Geist, aus mir heraus kann ich das nicht, aber das konnte Petrus auch nicht. Das war ein Schisser, der hatte Angst. Ich habe auch Angst. Komm du und mach du das. Rede durch mich, heile durch mich, was auch immer. Rede zu einem Menschen über Jesus durch mich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Und das ist alles, was wir tun müssen. Wir müssen uns nicht anstrengen, wir müssen uns nicht verkrampfen, wir müssen uns nicht schon vorher im Kopf zurechtlegen, was wir sagen wollen, sondern einfach nur sagen, ich vertraue dir. Du bist kompetent, du bist mächtig, du kannst alles. Du hast Jesus von den Toten auferweckt. Dein Job ist, Menschen zu überführen von Sünde und dass sie ohne Gott leben. Jetzt mach du. Und wenn wir uns auf diese Sachen einlassen, dann ist das mehr als jedes Indiana Jones Abenteuer. Das ist wirkliches Abenteuer. Das ist wirkliches Leben. Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir mit dem Heiligen Geist leben sollen. Er hat extra dieses Loch in unserem Herzen hinterlassen, das nur Jesus durch seinen Geist füllen kann. Und wir sollten mehr unser Navi einschalten. Wir sollten mehr einfach sagen, okay, ich vertraue dir, auch wenn ich noch keine, vielleicht sagst du auch, ich habe noch keine so großen Erfahrungen damit gemacht, wie das ist, aber ich will dir vertrauen, dass du mich leitest. Der Heilige Geist wird euch überraschen, aber immer zum Positiven. Er wird euch mit reinnehmen in den Heilsplan Gottes, denn das ist unsere Aufgabe, dass wir Gottes Plan mitverwirklichen. Er könnte es ohne uns, er will es aber mit uns tun. Und er lädt uns ein, sich neu füllen zu lassen, obwohl der Heilige Geist lebt in uns, aber wir dürfen immer wieder neu beten, dass er uns erfüllt, unseren Akku auflädt, und er lädt uns ein, ihm zu vertrauen, dass er uns durch den Tag führt und durch die Situationen, die er vorbereitet hat. Und das ist Pfingsten. Pfingsten ist nicht nur das, was vor knapp 2000 Jahren geschehen ist. Das ist die Initialzündung, aber Pfingsten ist für uns 365 Tage im Jahr, wenn wir uns darauf einlassen, dass der Heilige Geist durch uns wirkt. Und das will er, das möchte er gerne, er hat eine Riesensehnsucht danach. Und ich kratze genauso wie ihr an der Oberfläche. Aber ich möchte mehr lernen, auf ihn zu hören, und ich lade euch dazu ein, es auch, auf wirklich zu lernen und uns von ihm leiten zu lassen. Er ist ein Gentleman. Und er macht es wirklich gut. Amen.